Deutschlandfunk Nova. Deine Podcast.
Als Klitoris hatten wir nicht im Sexualkundeunterricht Penis und Vagina. Aber Klitoris kam da nicht vor.
Also ich glaube, es gab im Biologieunterricht ein Foto mit dem Pfeil dahin, Klitoris. Ein kleiner Punkt, aber mehr nicht.
Das ist so krass, was für eine falsche Vorstellung viele von uns in der Schulzeit dazu bekommen haben, wie die Klitoris eigentlich aussieht, wie groß sie ist, welche Form sie hat und. Wir haben dazu immer wieder in den letzten Jahren in einer Stunde Liebe gesprochen, tun es jetzt wieder mit einer Bedienungsanleitung. Schön, dass ihr dabei seid. Herzlich willkommen.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe mit Shanley Anwar.
No. Immer noch denken viele, die Klitoris ist so klein wie eine Erbse. Und eine, die das ändern will, dass wir alle, egal jetzt welches Geschlecht wir haben, mehr über die Klitoris wissen. Auch wie sie aussieht, wie man sie stimulieren kann und. Das ist Professorin Dr. Mandy Mangler, Chefärztin von zwei Berliner Kliniken für Gynäkologie und Geburtshilfe. Herzlich willkommen, eine Stunde Liebe.
Hallo.
Mandy, vielleicht kennen auch einige deine Stimme vom Tagesspiegel-Podcast Gyncast, den du ja mit Esther Kugelbohm zusammen machst. Und jetzt habt ihr auch zusammen diese Bedienungsanleitung geschrieben. Don't miss the clitoris, verpasst die Klitoris nicht. An wen richtet sich dieser Wunsch?
Ja, wir haben ein ganzes Buch der Klitoris gewidmet. Und ja, jede Person, die es lesen möchte, ist willkommen. Aber natürlich hoffen wir, dass insgesamt die Kompetenz im Umgang mit diesem Organ steigt. Und da sind natürlich auch männliche Menschen gemeint.
Wie notwendig das ist, zeigen aktuell Umfragen. 70% der Männer wissen nicht um die wahre Größe oder Bedeutung oder Funktionsweise der Klitoris. Und jetzt kommt's. Auch 60% der Frauen wissen das nicht.
Ja, das ist aber auch nicht verwunderlich, weil wir in der Gesellschaft kategorisch oder systematisch die Klitoris so ausblenden. Und man findet sie halt nicht auf den Zeichnungen oder auf den Bildern. Es gibt nicht so viele Geschichten und Sexualität dreht sich meistens auch nicht um die Klitoris. Und deswegen ist es wahrscheinlich eigentlich ganz normal, dass wir da wenig über dieses Organ wissen.
Du beschreibst selber, wie du mal ein 3D-Modell der Klitoris bei einer Konferenz, bei einer Tagung getragen hast an deinem Hals und die Leute wussten gar nicht, was ist das denn? Und wir haben in einer Stunde Liebe auch mal ein 3D-Modell der Klitoris ausdrucken lassen. Das ist vor einigen Jahren gewesen, vor 9 Jahren, um genau zu sein. Und wir haben uns damals in Berlin umgehört, ob die Leute erkennen, was ist das eigentlich? Wir hören auch noch mal kurz diesen Ausschnitt auch mit unserer Liebesreporterin Hanna Ender.
Das könnte eine Nachbildung einer Koralle sein oder so ähnlich.
Das ist irgendwie ein deformierter Krake, würde ich sagen. Ein Tritopus mit 2 Köpfen.
Das sieht aus wie ein außerirdisches Monster oder so.
Ein Spielzeug zum Stressabbau.
Könnte man so sagen, ist gar nicht so falsch.
Es könnte auch eine neue Art von Sexspielzeug sein.
Ihr sieht nach einem Genital aus.
Da-da! Das ist die erste richtige Antwort heute.
Tatsächlich. Wow, habe ich was gewonnen?
Nee, aber was für ein Genital?
Ich würde eher weiblich tippen.
Genau.
Ja.
Und zwar ist es eine Klitoris.
Ja. Ja. Ja, meine. Unsere. Ist schon interessant, mal zu sehen, ja.
Naja, gut, das Innenleben der Klitoris sieht man ja selten. Für mich war da halt nur so ein kleiner Zipfel von übrig.
Schon interessant zu sehen, dass die Klitoris auch ein bisschen größer ist, oder?
Ja, total. Auf jeden Fall. Ja. Hätte ich nicht gedacht so.
Ja, das ist also 2017 noch gewesen, eher weniger Wissen zur Klitoris. Mandy, was glaubst du, ist es heutzutage besser, das Wissen
zur
Klitoris?
Ja, ich glaube, es ist ein bisschen besser als vor 9, 10 Jahren so. Ich war neulich mit meinem Team in so einem Mal-Workshop und wir durften so mit Farbe kleckern und spritzen und haben dann so ein Bild gemacht, wo wir die Klitoris auch gemalt haben. Und die Besitzerin meinte direkt, ah, schön, wie ihr die Klitoris gemalt habt. Und wir alle so, ey, wow. Also ich glaube schon, dass es jetzt mehr Leute gibt, die das Organ erkennen. Und hoffentlich bald noch mehr, weil wir in dem Buch auch versucht haben, eine Zeichenanleitung zu geben, wie man die Klitoris zeichnet und wie man sie überhaupt erkennt. Weil es gibt zum Beispiel, wenn man bei seiner Physiotherapeutin ist oder in Anatomiebüchern und so, dann findet man diese Zeichnung nicht. Und deswegen ist gut, wenn wir überhaupt mal das visualisieren, also einfach mal so ein Bild von der Klitoris haben. Wie muss sie aussehen?
Es gibt mehrere Abbildungen im Buch, um eben die Klitoris auch in verschiedenen Positionen oder im Verhältnis zu verschiedenen anderen darum herliegenden Organen nochmal so zu beschreiben. Und vielleicht kannst du auch nochmal für uns, für unsere Ohren nochmal mal beschreiben. Wie würdest du es kurz sagen? Wie sieht die Klitoris aus? Was ist so das Wichtigste, was wir da ja uns vor Augen führen sollten?
Wir können uns vor Augen führen, dass die Klitoris einen Körper hat und eine Eichel. Und das weiß man vielleicht noch, dass das so an den inneren Vulvalippen oben liegt. Das kann man ja auch tasten. Und was dann aber schon ein bisschen schwieriger wird, sind die Schwellkörper rechts und links, hinter den Vulvalippen und an der Seite von der Vagina auch. Und diese Schwellkörper, die hat man nicht so verinnerlicht. Die gehören zur Klitoris dazu und schwellen auch an bei Erregung und werden prall und so. Und die weiß man meistens nicht so. Das sind zwei auf jeder Seite, also vier insgesamt, wo die liegen. Und im Buch haben wir auch versucht, so eine Tastanleitung zu geben, dass man die tasten kann. Und ich habe schon Rückmeldungen von Menschen bekommen, die meinten, ey, ich habe mir Mühe gegeben und es hat funktioniert. Und da habe ich mich sehr gefreut.
Ja, das glaube ich sofort. Das ist ja wirklich, ihr nehmt es wirklich wörtlich mit der Bedienungsanleitung. Immer wieder geht es auch darum, wirklich um Körperarbeit, um nochmal zu sagen, wenn du wissen willst, wo das liegt, dann mach es so, versuch in die Stelle so reinzukommen und so weiter. Dass wir so explizit werden auch und versuchen, wirklich eine Anleitung zu geben. Warum ist das aus deiner Sicht als Gynäkologin so notwendig?
Ich habe mich in dem Buch auch sehr viel beschäftigt mit Gesundheit. Also was bringt uns das alles? Oder habe mich das auch gefragt. So, ne? Ja, okay, das Organ, Klitoris, brauchen wir das jetzt unbedingt, dass wir das beschreiben und wissen, was man, wo das jetzt liegt und so. Und aber aus einer Gesundheitsperspektive ist es tatsächlich wichtig, weil Sex gesund ist und Sex mit Orgasmus ist noch gesünder, weil es senkt deinen Blutdruck, es fördert die Durchblutung in deinem Körper und in deinem Becken, es beugt Inkontinenz vor und stabilisiert den Schlaf, also macht deine Schlafphasen intensiver, also du schläfst besser und für die mentale Gesundheit ist es natürlich auch sehr gut. Und deswegen ist es also ein Gesundheitsorgan, erstmal in erster Linie aus medizinischer Perspektive auch. Und es war mir sehr wichtig, da auch nochmal Studien zu finden, die das zeigen und darauf hinzuweisen, was dieses Organ eigentlich für einen selber tun kann oder für eine Paarbeziehung auch.
Ich fand auch so spannend, ihr redet eben auch ganz klar darüber, das ist das Organ, die Klitoris, die für den Orgasmus, für den weiblichen so notwendig ist. Und es ist aber nicht gekoppelt an die Fortpflanzung. Das ist so ein wichtiger Punkt, den ihr nochmal macht und auch darauf hinweist, und sagt, wenn es so wäre, wenn wir uns nur fortpflanzen könnten, wenn eine Frau auch zum Orgasmus kommt, dann wäre das Wissen dazu ganz anders und auch in der Wissenschaft und in der Forschung hätte es nicht mal so irgendwie 200 Jahre gegeben, wo ein Wissen über die Klitoris sozusagen nochmal irgendwie verschwunden und vergessen worden ist und dann ist es wieder in den 90ern aufgeploppt. Das ist so ein ganz spannender Punkt, oder? Die Fortpflanzung und ein Orgasmus, das ist so getrennt voneinander.
Ja, schade, da hat die Evolution irgendwie uns keinen Gefallen damit getan. Und das gibt es in anderen Bereichen, also im Tierreich auch anders. Also da gibt es Tiere, wo das eben nicht entkoppelt ist. Bei uns Menschen ist es entkoppelt. Das scheint irgendwie besser gewesen zu sein, so im Laufe der Evolution. Und aber was sich sagen lässt, Menschen mit regelmäßigen Orgasmen oder Paare, die versuchen, schwanger zu werden und wo Orgasmen häufiger oder regelmäßiger passieren, die werden auch schneller schwanger. Also es ist jetzt nicht so, dass das gar keinen Nutzen auf die Fortpflanzung hat. Es hat schon ein bisschen einen Nutzen auch. Und genau, also der Orgasmus ist halt leider optional. Schade, weil sonst wäre es wahrscheinlich schon ein bisschen, wären wir ja ausgestorben, wenn da klitoris-inkompetente Personen am Werk wären. Ist aber leider nicht so.
Und das ist auch so die Frage, warum dieses Wissen dann nicht auch in Schulbüchern beispielsweise weitergetragen wird, weil Sexualkunde wahrscheinlich auch gar nicht so auf Lust fokussiert ist. Das wird da nicht so thematisiert. Deshalb ist ein weiblicher Orgasmus auch nicht das Thema, sondern eben nur die Fortpflanzung ist Thema. Oder wie siehst du das?
Das hast du sehr schön gesagt. Und ich musste da gerade neulich drüber nachdenken, wie das in meinem eigenen Biologieunterricht war und wann ich erstmals begriffen habe, was ein Orgasmus ist. Und dann, ich weiß noch, dass ich so dachte, wow, wieso hat mir das jemand gesagt? Ist ja total cool. Ist ja voll schön und so, weil meine Biolehrerin hat zu mir gesagt, oder zu uns als Klasse, ja, ein Orgasmus, das ist so wie Niesen. Und das ist irgendwo ein Vergleich, der richtig ist auf eine Art und Weise, aber natürlich ist Niesen nicht so schön wie ein Orgasmus. Ja? Und da hast du recht, wir betrachten das häufig auch aus der Risikoperspektive. Ne? Wir haben das Risiko, schwanger zu werden, das Risiko von sexuell übertragbaren Erkrankungen und so. Aber wir betrachten es eben nie aus der positiven Perspektive. Was kann Sexualität uns geben? Wie sehr kann sie unser Menschsein unterstützen, unsere Paarbeziehung und unser ganzes Leben letztendlich auf eine Stufe nehmen, die für uns angenehmer sein kann?
Ich möchte auch nochmal auf die Größe der Klitoris zu sprechen kommen. 2019 kam ein französischer Dokumentarfilm raus, der heißt Mein Name ist Klitoris. Und da wurden 12 junge Frauen interviewt zwischen 20 und 25. Die haben geredet über ihre Erfahrungen mit ihrem Körper, über Lust, Intimität mit anderen. Und da, wir hören ganz kurz einen Ausschnitt, entdecken zwei der Frauen zusammen in einer anatomischen Abbildung, wo so im Grunde zum ersten Mal, wie groß die Klitoris eigentlich ist.
Bis hierhin, ziemlich groß, glaube ich.
Ja, sie hat die Größe eines Penis. Sie sind eigentlich gleich groß.
Größe eines Penis?
Ja, was wir haben.
Ja, 11 Zentimeter.
Was?
Völlig unterschätzt.
Ja. Genau, komplett unterschätzt.
Nein.
Ja, großes Staunen in der Doku. Mein Name ist Klitoris. Die ist wiederum 7 Jahre alt, aber wirklich auch immer noch fehlt, auch in diesem Bereich, dieses Wissen und wirklich dieser Vergleich zu verstehen. Ja, im Grunde auch ist es so ein Äquivalent, die Klitoris zum Penis. Wie kann man das nochmal beschreiben?
Ja, das ist auch total spannend. Das alles, was es an der Klitoris gibt, gibt es auch am Penis und umgekehrt. Also eine Eichel, eine Vorhaut, Schwellkörper und so. Und wir werden im Prinzip produziert mit so einem Baukastensystem, also männlich, weiblich. Und das sind die gleichen Bausteine, nur die werden dann anders ausformuliert, sage ich mal, oder so ein bisschen anders umgesetzt. Aber am Ende ist das komplett das gleiche Organ. Und das ist interessant, finde ich, weil man das eben lange auch so, ja, man hat eben immer dieses Paar gebildet, Penis und Vagina, aus sowieso einer sehr heteronormativen Sichtweise, also Mann-Frau-Beziehung. Aber da hat man immer gedacht, ja, der Penis und die Vagina, die bilden ein Paar, ja. Wurde uns ja immer suggeriert, auch irgendwie für Sexualität und so. Und die Wahrheit ist aber, das ist anatomisch inkorrekt, sondern anatomisch bilden Penis und Klitoris ein Paar, wenn man es mal von der Perspektive sehen will. Und Penis und Klitoris sind eben anatomisch einander entsprechend. Und das macht vieles auch leichter, wenn man einen Penis besitzt oder eine Klitoris, dann versteht man automatisch das andere Organ, weil das eben so, so ähnlich ist. Und kann vielleicht auch ein bisschen Rückschlüsse darauf ziehen dann.
Ihr macht das auch, ihr zieht auch Rückschlüsse darauf, was ist dann im Grunde unser gängiger Sex, heteronormativ gesehen heutzutage, nämlich Penetration. Das gehört so zum sexuellen Skript dazu. Und dann aber natürlich die große Frage, wie wird da dann die Klitoris stimuliert oder wird sie überhaupt stimuliert? Spielt sie dann überhaupt eine Rolle in diesem gängigen Skript? Das muss man ja dann hinterfragen, oder?
Das muss man total hinterfragen. Und wer da wirklich eine unrühmliche Rolle gespielt hat, ist Sigmund Freud. Der hat uns ja eingeredet, es gibt vaginale und klitorale Orgasmen. Und aus einer rein medizinisch-anatomischen Sicht kann ich sagen, in der Vagina ist gar kein Mechanismus, um einen Orgasmus zu produzieren. Also da gibt es gar nichts, was einen Orgasmus auslösen kann. Und ich finde das auch nochmal super interessant, mich zu fragen, also als Sigmund Freud gelebt hat, durften Frauen nicht Medizin studieren. Das heißt, man hat die Klitoris zwar entdeckt, aber diese Orgasmusgeschichte, die wusste man nicht so einzusortieren, weil da eben auch keine Frauen waren, die es vielleicht erklären konnten oder mit denen man es diskutieren konnte, weil es waren ja alles Männer. Und deswegen konnte der Freud einfach so sich ausdenken, dass es vaginale Orgasmen gibt. Und das hat er wirklich tatsächlich ohne Studien sich einfach ausgedacht. Es gibt dazu keinen wissenschaftlichen Beleg von ihm, sondern hat es einfach da so in seine Veröffentlichungen und in seine Publikationen reingeschrieben. Und das ist schade, weil das hat, glaube ich, viele nachhaltig verwirrt. Und man kann sagen, ja, man kann durch Penetration in die Vagina zum Orgasmus kommen, aber die Orgasmen sind alle über die Klitoris. Und deswegen gibt es de facto keinen vaginalen Orgasmus, sondern wenn es Orgasmen gibt, werden die alle bei weiblichen Menschen durch die Klitoris ausgelöst.
Wobei ihr ja auch darauf eingeht, wie es ist mit dem G-Punkt, der ja sich innerhalb, genau, der G-Punkt, darüber haben wir in einer Stunde lieber auch schon mal gesprochen, ich verlinke auch nochmal Folgen dazu. Und es geht darum, dass ihr auch da beschreibt, wie kann man eigentlich den G-Punkt finden, wie kann man ihn stimulieren und was den vaginalen Orgasmus angeht, hängt das ja zusammen. Aber im Grunde sagst du, ohne die Klitoris passiert da auch nichts. Also es sind die Verbindungsmomente, die es da gibt, die im Grunde man sich auch nochmal visuell bei euch in Abbildungen nochmal vor Augen führen kann, dass es eben nicht sozusagen wie so eine Art ein Knopf gibt, diesen G-Punkt, den man dann drücken kann und der hat dann irgendwie losgelöst von allem anderen irgendwie gar nichts zu tun mit dem Rest des Körpers der Frau. Kannst du das nochmal beschreiben, diesen Zusammenhang?
Ja, zum G-Punkt gibt es auch Studien und da haben sich immer alle gefragt, was ist denn jetzt der G-Punkt? Da scheint es ein Areal zu geben in der Vagina, so 2 Zentimeter in der Vagina ungefähr nach kopfwärts, also zum Kopf dieser Person, das irgendwie empfindlicher ist bei manchen. Und dazu muss man wissen, dieses Areal liegt halt hinten an der, also oder unter der Klitoris direkt, wo die Harnröhre liegt und wo die Klitoris letztendlich so ein bisschen auf der Vagina drauf sitzt, so wie so eine Reiterin, haben wir im Buch auch beschrieben. Und das ist bei manchen eben sensitiv. Also da, wenn man da stimuliert, dann ist es angenehm. Und es erklärt sich aber auch aus der anatomischen Nähe zur Klitoris. Das ist einfach so wie Rückenkraulen für die Klitoris. Und deswegen ist es halt angenehm und erklärt einfach, dass dann auch diese Empfindungen weitergeleitet werden an die Klitoris.
Und dann gibt es noch einen weiteren Punkt, den A-Punkt, den ihr auch beschreibt. Mhm. Kannst du den auch nochmal beschreiben? Was kann der?
Der A-Punkt, der ist so ein bisschen, der ist nicht so prominent wie der G-Punkt und auch nicht so, sagen wir mal, so nachvollziehbar. Der wurde letztendlich von einem Gynäkologen beschrieben. Und die meisten Studien konnten den nicht nachempfinden, aber man kann das selber mal ausprobieren. Letztendlich ist ja Sexualität Spiel und gut, wenn man da ein bisschen probiert und guckt, was ist angenehm. Also am Ende, also in der Vagina drin, in der Nähe von einem Gebärmutterhals und auch, also noch in der Vagina ist ein Areal auch wieder kopfwärts, was bei manchen Menschen eben erregend ist, wenn man es dort stimuliert. Wahrscheinlich ist es auch wiederum einfach eine Zone, die dann sehr aktiv Erregung oder Stimulation weiterleitet an die anderen Organe in dieser Umgebung und deswegen bei manchen als erregend empfunden wird.
Und generell, ich habe ja schon gesagt, in den verschiedenen anatomischen Abbildungen geht es immer wieder darum, bei euch im Buch auch zu zeigen, auch beispielsweise der Beckenboden, Riesenthema, Uterus ist auch Thema und so weiter. Wie alles zusammenhängt, das ist immer wieder so die Art draufzuschauen. Wie sollten Frauen das in ihrer Sexualität vielleicht noch mehr betrachten? Also welche Forderungen sollten wir daraus schließen, aus diesen verschiedenen Zusammenhängen?
Ich glaube, erstmal kann man damit loslegen, dass man ein bisschen besser seine Organe versteht und auch eben vielleicht Penetration nochmal für sich fragt, was bringt mir Penetration? Ist das angenehm? Erlebe ich das zum Beispiel als innig? Und aber was muss Penetration leisten oder Sexualität leisten, damit es mir eben Spaß macht und mich zuverlässig zum Orgasmus bringt? Weil die Skripte, die wir von Sexualität haben, sind zum Teil so, dass sie eben so auf Penetration und Penis fixiert sind, auf letztendlich Erektion, Ejakulation, dass die Klitoris und die weibliche Perspektive manchmal zu kurz kommen. Und das äußert sich eben wissenschaftlich untersucht auch in diesem sogenannten Orgasmus-Gap, also in dieser unterschiedlichen Orgasmusrate zwischen Männern und Frauen. Das heißt, in heterosexuellen Beziehungen haben Männer mehr und häufiger Orgasmen als Frauen. Und das kann man so machen, kann ja jedes Paar für sich entscheiden. Aber vielleicht liegt es eben an der Art und Weise, wie wir Sexualität praktizieren, weil das uns in Filmen so vorgelebt wird, Bilder, Pornografie auch, dass es immer um die Penetration geht. Der Penis wird irgendwo reingesteckt und es soll lustvoll sein. Eben, das ist lustvoll für den männlichen Menschen, es soll lustvoll für die Frau sein. Und da ist so die Frage, weil wir ja auch so alles abwerten, was nicht penetrativ ist. Also wir sagen dann zum Beispiel Vorspiel zu allem, was irgendwie stimuliert oder Petting, irgendwie so streicheln, ach, wie süß und so. Das ist alles nicht Sex. Sex ist Penetration. Und das, glaube ich, bleibt hinter den Möglichkeiten zurück, besonders für Frauen, weil sie eben nicht so eine Klitorisperspektive haben. Und es tut uns, glaube ich, gut, einfach nur mal dieses Organ zu zentrieren und vielleicht die Vagina zu dezentrieren, also so ein bisschen von dieser Vagina-Fixierung wegzukommen und uns zu fragen, wie können wir denn die Klitoris einbinden in unser Leben und was kann die Klitoris für uns tun?
Und wichtiger Punkt ist dabei natürlich auch das Thema Solosex, also Masturbation, dass man einfach sozusagen selbst auch erübt, schaut, was gefällt mir, wie kann ich stimulieren. Auch wichtiges Thema, dass die Nervenbahnen natürlich durch öftere Stimulation auch nochmal sich anders ausprägen. Also das sollte man sich vielleicht auch nochmal so vor Augen führen, wenn man einmal irgendwas probiert und man fühlt nicht so viel, dann hat das eher damit zu tun, dass man halt quasi so eine Redundanz braucht. Man muss es wiederholen mehrfach, damit auch die Nervenbahnen wieder sozusagen sich bilden oder überhaupt bilden, oder?
Ja, das hast du sehr schön zusammengefasst auch. Genau, die Nerven sind trainierbar. Das heißt, wenn ich Orgasmen habe, dann merkt sich das der Nerv und sagt, ah ja, cool, so. Gut, mache ich nächstes Mal ein bisschen schneller oder effektiver. Also mehr Orgasmen führen zu mehr Orgasmen. Was aber auch bedeutet, dass Orgasmen vorspielen zum Beispiel jetzt nicht so eine gute Idee ist, weil auch das merkt sich der Nerv und denkt sich so, aha, okay, so geht es, na gut, mache ich nächstes Mal wieder. Also muss jeder natürlich für sich selbst entscheiden, aber das ist, glaube ich, also Orgasmen, glaube ich, sind hilfreich.
Ja, ich finde es so schön, dass ihr am Ende auch, ich will es nicht spoilern, aber man kann es ja sagen, spielerisch auch wirklich euren Leserinnen und Lesern ein Zertifikat für Klitoriskompetenz ausstellt, wenn man dann so durch ist und sich alles nochmal angeschaut hat. Vielleicht ist aber auch wichtig, dass richtet sich ja jetzt nicht nur an Menschen mit Klitoris, sondern eigentlich auch, wenn man in einer Partnerschaft ist, an alle Partnerpersonen, dass dieses Wissen eigentlich spielerisch gemeinsam vielleicht angeeignet werden sollte.
Ja, genau. Man kann das Buch auch gemeinsam lesen, sich gegenseitig vorlesen und dann ausprobieren. Das glaube ich, bringt auch sehr viel. Also experimentieren und gucken, ob man das nachvollziehen kann und ob das was bringt der eigenen Sexualität, ob das schön ist und so weiter.
Und einfach da auch dann wiederum verstehen, das ist auch gesund. Also ich fand diesen Punkt auch sehr wichtig.
Genau.
Es ist auch wirklich gesund, auch nicht jetzt nur diese Hormonausschüttungen. Jetzt, wir denken dann vielleicht irgendwie, was heißt das gut für meinen Körper? Es ist ja auch gut für die Psyche. Auch noch ein wichtiger Aspekt.
Ja, mentale Gesundheit, Riesenaspekt. Ne? Also Sex oder Berührung an sich mit anderen Menschen oder auch selbst sich berühren, steigert gewisse Hormone im Körper, die mentale Gesundheit stärken, und Sex mit Orgasmus nochmal mehr. Also das bedeutet, wir tun da auch was jetzt richtig für unsere mentale Gesundheit. Man kann sich natürlich jetzt nicht eine manifeste Depression irgendwie wegrauschen, aber so ein Berliner Winter mit so grauem Himmel, da hilft es schon.
Da kann es helfen, auf jeden Fall. Und ja, was denkst du, vielleicht kleine Prognose, Mandy, wie lange wird es wohl dauern, dass man mit einem Klitorismodell durch die Berliner Stadt oder überhaupt durchs Land zieht und das Menschen zeigt und jeder direkt sagt, ah, guck mal, so wie bei einem Penis, den man irgendwie gekrickelt an jeder Wand findet, direkt jeder weiß, ah, guck mal, da hat jemand die Klitoris mal wieder verewigt. Was denkst du, wie viele Jahre noch?
Weiß nicht, hoffentlich nicht mehr so lange. Ich habe mit meinem Buch versucht, dazu beizutragen, mehr Klitoris-Graffiti zu finden und hoffe sehr, dass es umgesetzt wird und alle an die Häuserwände, genauso wie die Penisse, überall hingesprüht werden oder hingekritzelt werden, dass man mal ein bisschen die Klitoris ins Bild nimmt und hinmalt. Das würde mich sehr freuen.
Ja,
mal sehen.
Auf jeden Fall. Und ich tease mal, und den Rest kann man sich im Buch dazu angucken, ein Herz malen zu können. Das ist schon mal so der erste Schritt. Und die weiteren Schritte kann man sich nochmal angucken in der Bedienungsanleitung Don't Miss the Clitoris, geschrieben von Gynäkologin Dr. Mandy Mangler, die auch eben im Tagesspiegel den Podcast Gyncast mit Esther Kugelbohm zusammen hat, mit der sie diese Bedienungsanleitung zusammengeschrieben hat. Danke für den Besuch und eine Stunde Liebe, liebe Mandy.
Sehr gerne, ich danke dir.
Bevor wir zum Liebestagebuch kommen, ich will gerne in einer der nächsten Folgen eine Stunde Liebe über Sexpartys speziell für Frauen, Lesben, Inter, nicht-binäre, Trans- und Agender-Personen sprechen. Also, kurz zusammengefasst, Sexpartys für Flinter. Wart ihr schon mal auf so einer Party? Wollt ihr vielleicht davon erzählen? Vielleicht organisiert ihr sogar solche Treffen privat oder öffentlich? Dann meldet euch gerne. Die E-Mail-Adresse dazu lautet liebe@deutschlandfunknova.de. Übrigens, da könnt ihr generell eure Themenwünsche hinschicken. Und ihr könnt natürlich Geschichten zu Sexpartys für Flinter auch anonymisiert erzählen, klar. Und jetzt kommen wir zum Liebestagebuch, und das geht heute ans Herz. In der Liebe kann es ja wirklich auch mal kompliziert werden, klar. Und vor allem, wenn Paare merken, aus kleinen Konflikten werden immer größere, man dreht sich vielleicht im Kreis, alles ist anstrengend, und dann kommt dieses Gefühl auf, irgendwie haben wir uns verloren zwischen Alltag und Erwartungen. Und irgendwie führt auch kein Weg daraus, denkt man. Pierre und seine Freundin Nelly, die sind in so eine Krise gerutscht, haben versucht gegenzusteuern, rauskommen, in Urlaub fahren. Und Pierre erzählt jetzt im Liebestagebuch, wie diese intensive Zeit gemeinsam im Urlaub auf beide gewirkt hat.
Wir hatten regelmäßig Konflikte miteinander. Wir sind von den Kommunikationsstilen ganz verschieden. Während wir mündlich doch recht gut miteinander reden konnten, waren wir im Schriftlichen beide die totalen Versager. Wir haben uns so regelmäßig missverstanden, weil wir einfach unterschiedliche Schreibstile besaßen. Und wenn ich nicht vernünftig das kommuniziere, was ich denke, oder wenn ich Sätze lese und meine eigene Interpretation reingebe und das nicht nachfrage, dann muss ich mich auch nicht wundern, dass ich entweder verletzt werde oder auch Nelly einfach nicht wissen kann, was ich denn hier konkret meine. Und auch sie hat ihre Interpretation. Also wir haben da sehr oft aneinander uns aufgerieben, insbesondere wenn wir halt getrennt voneinander längere Zeit waren. Sie war im Urlaub, ich war im Urlaub. Das war für uns meist eine relativ schwierige Zeit. Und wir sind zum ersten Mal als Paar richtig groß in Urlaub gefahren, wo ich mich riesig drauf gefreut habe, weil es war mir unglaublich wichtig, dass wir wirklich mal von dieser Welt abschalten, von dem, was um uns herum ist. Es war so eine Hoffnung auch auf, dass es zwischen uns wieder entspannter wird, schöner wird, dass wir wieder Quality Time füreinander haben und uns aufeinander fokussieren. Und es hat durchaus am Anfang so funktioniert, glaube ich. Und zugleich habe ich gemerkt, dass die Spannungen nicht einfach weggehen, dass es sich weiter aufgerieben hat, zwischen uns unausgesprochene Dinge wuchsen und wir waren insgesamt 3 Wochen unterwegs und am Ende der 2. Woche entlud sich dann das, was in uns wuchs, weil mich hat es innerlich zerfressen. Ich habe gemerkt, da ist eine Distanz, die entsteht und sie hat mich so extrem verunsichert und dieser Unmut entlud sich an einem Punkt, wo ich das ganze Thema ansprach und dann auch die Frage stellte, wo siehst du uns? Wo geht es mit uns hin? Und dann gab es lange keine Antwort, bis die Antwort war nirgendwo hin. Dann saß ich mit ihr zusammen auf einer Parkbank. Regnerischer Tag. Und sie meinte, sie möchte diese Beziehung nicht mehr. Ich fühlte mich machtlos, ich fühlte mich unter Schock. Ich war ratlos, dass es weitergeht. Weil so anstrengend es zwischen uns war, der Gedankengang, sie nicht mehr in meinem Leben zu haben, der schmerzt mich bis heute. Am Vorabend hatten wir schon eine recht deutliche Diskussion, wo ich eine Rede für unsere Beziehung gehalten habe oder darin gekämpft habe. Und ich habe das, ich glaube, auch in diesem Gespräch, bevor sie entschied, es zu beenden, weil es war jetzt nicht ihr Vorhaben, das hat sie mir auch gesagt, nochmal bekräftigt, dass ich daran festhalten möchte, dass ich das schaffen möchte. Und dann war ich machtlos. Da war kein Raum mehr für mich. Da war keine Energie mehr für mich. Sie hat die Beziehung für beendet erklärt. Im Urlaub. Und ich muss innerlich irgendwie lachen, dass ich ausgerechnet diese Erfahrung, diese Klischee-Erfahrung mitmache, dass ich in meiner Beziehung in Urlaub fahre und wir als getrennte Leute wiederkommen, was ich mir nie hätte vorstellen können und was auch nie die Idee dieses Urlaubes war. Aber du planst die Dinge nicht im Leben.
Ja, hart. Ist auch traurig, ne? Und trotzdem bin ich Pierre sehr dankbar, dass er gerade auch so eine traurige Geschichte, so einen Schmerz mit uns teilt, davon erzählt, weil das machen auch nicht wirklich viele im engsten Kreis manchmal so. Also danke an dieser Stelle an Pierre und ich danke auch euch fürs Zuhören und fürs Mitfühlen. Ich bin Shandy Anna, ich bin raus.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe. Jeden Freitag neu. In der Deutschlandfunk-App.